Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Harald Reinl, schon mal gehört? Der Mann hat immerhin die größten Kinokassenschlager der 50er und 60er in der Bundesrepublik gedreht.
Viele neue Gedanken bewegen meine Schwester.
Ich weiß, mein Bruder. Es sind gute Gedanken.
Nchoche wird in St. Louis die Gebräuche der weißen Menschen lernen.
In St. Louis?
Morgen brechen wir auf.
Gut.
Aus der Karl-May-Verfilmung Winnetou, einen der erfolgreichsten deutschen Filmreihen überhaupt. Warum der Regisseur Reinl bis heute eher unbekannt geblieben ist, das klären wir gleich hier im Kompressor. Außerdem der neue Super Mario-Film und die Doku Kings of Scam über Kreditkartenbetrug. Herzlich willkommen. Die Klempnerbrüder Luigi und Super Mario sind wieder animiert im Kino unterwegs, um die Welt und eine Prinzessin zu retten. Das Besondere, diesmal kommt die Story als psychedelisch angehauchter Spaß daher und versucht tatsächlich mit überalterten Gaming-Stereotypen mal aufzuräumen. Der Bösewicht wird zum Beispiel in Therapie geschickt. Ja, heute kommt Super Mario Galaxy in die deutschen Kinos und Niels Walker hat im Nintendo Museum in Kyoto in Japan mit Stars aus dem Film gesprochen.
Draußen ist ein riesiges Universum.
Prinzessin Peach feiert Geburtstag mit Feuerwerk und einer großen Party in ihrem Königreich der kleinen Pilzköpfe. Doch noch in der Nacht stürzt sie sich in eine halsbrecherische Rettungsaktion.
Oh, Prinzessin, das wird dir doch schrecklich leid tun.
Wie alle Figuren im neuen Kinofilm Super Mario Galaxy stammt sie aus der weltweit bekannten Super Mario-Reihe des japanischen Spielkonsolenherstellers Nintendo. Im amerikanischen Original leiht die Schauspielerin Anya Taylor-Joy ihre Stimme. Kurz vor der Premiere gaben sie und andere am Film beteiligte Schauspieler Interviews in Kyoto im Nintendo Museum, wo sich alles um die Geschichte der Konsolenspiele dreht.
Peach was always more of a damsel in distress.
Peach hatte meist die Rolle einer holden Maid in Gefahr, nach dem Motto, Prinzessin kann sich nicht selbst helfen, doch Mario rettet sie. Happy End. Ein simples Geschlechterstereotyp, das in den Videospielen über Jahrzehnte Bestand hatte. Doch im Kino erleben die Fans eine emanzipierte und selbstständige Version von Prinzessin Peach, so Joy.
I like the fact that she's highly capable.
Ich mag, dass sie so viel drauf hat. Ich habe das Gefühl, dass es kein Problem, dass es nichts gibt, das sie nicht lösen kann. Sie krempelt die Ärmel hoch und ich finde, so ein bisschen habe ich mir das von ihr abgeguckt.
Peach schwebt, hüpft und kämpft wie im Videospiel. Der Film strotzt nur so von Verweisen an die Spielkonsole. Aber wer sich im Kosmos der Nintendo-Spiele nicht auskennt, wird dennoch die ein oder andere Referenz im Film entdecken, sei es auf Star Wars, Star Trek oder Jurassic Park. Und während Peach sich also allein aufmacht, hüten Mario und Luigi zunächst ihr Königreich, bis sie gewaltsam in das Abenteuer hineingezogen werden.
Wir müssen alle hier rausbringen! Los, los, los!
Eine holde Prinzessin zu retten geht anders. Mario, die namensgebende Figur im Film, zeigt kaum charakterliche Entwicklung. Dafür blühen einige Randfiguren geradezu auf. Neben Peach, die auf männliche Unterstützung auch gut verzichten kann, befreit sich sein Bruder Luigi aus der Opferrolle und schließt sogar den bisherigen Schurken Bowser in sein Herz. Bowser, eine Art kämpferisch aufgemotzte Schildkröte und grundsätzlich der Bösewicht im Kosmos der Super Mario-Spiele, doch im zweiten Film zeigt er sich geläutert. Nachdem er im ersten Film von Mario und Luigi besiegt wurde, macht der miniaturisierte Bösewicht im aktuellen Film eine Therapie und malt.
Seht her! Mein Meisterwerk für Prinzessin Peach! Wie findet ihr's?
Die Farben sind mega!
Schauspieler und Rockmusiker Jack Black leiht ihm seine Stimme.
Er hat seine Persönlichkeit verändert. Ich meine, sein Ego wurde zerstört nach dem, was ihm im ersten Film passiert ist. Er hat jetzt schon fast etwas Demütiges. Aber trotzdem bleibt die große Frage, hat er sich wirklich verändert?
Der therapierte Bösewicht wird vor eine große Herausforderung gestellt. Sein Sohn, den er über Jahre vernachlässigt hat, idealisiert den Vater und dessen Bösartigkeit und hat mächtig aufgeholt.
Ich verlange die Freilassung meines Vaters,
nicht wenn ich's verhindern kann.
Finden Vater und Sohn wieder zusammen und werden sie dann beide zu Bösewichten oder kann der frisch therapierte Vater den Sohn zum Guten werden lassen? Es sind große Fragen, die dieser vordergründig auf Action und knallbunte Farben ausgelegte Kinderfilm gleichzeitig aufwirft, sie aber leider dann doch zu schnell abtut und auch zu einfach beantwortet. Man merkt im Film an, dass die Macher die Charaktere rund um Mario in die Moderne überführen möchten. Einiges wirkt schon fast woke. Doch auf halber Strecke hören sie dann doch auf, zugunsten von Action und bunten Bildern. Es ist eben doch noch Hollywood und die Erwartungen sind groß. Der erste Super Mario-Film hat mehr als 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Chris Pratt, der im Film Mario seine Stimme gibt, wirbt bei den Interviews in Kyoto sogar auf Deutsch.
Eine groß und Spaß und spektakulär ausgezeichnet Film, Super Mario Galaxy Movie, 1. April. Bitteschön. Dankeschön. Wow.
Chris Pratt mit Deutsch und mit kleinem spanischen Einsprengsel hier in Super Mario Galaxy, ab heute der Film im Kino. Edgar Wallace und Winnetou, das waren mit die erfolgreichsten Filme der 50er und 60er Jahre in Deutschland. Regie führte der Meister des deutschen Trivialkinos, wie ihn die Cahiers du Cinéma damals nannten, Harald Reinl. Das Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums in Berlin zeigt ab Freitag eine Reinl-Werkschau. Was man wissen muss, wie so viele Nachkriegskarrieren, begann auch Reinl als überzeugter Nazi. Er war NSDAP-Mitglied, hat eng mit Leni Riefenstahl zusammengearbeitet. Was selbstverständlich nicht weiter thematisiert wurde in der Wirtschaftswunderzeit, als es ja eher um Vergessen und Verdrängen ging. Zeit also, den 1986 gestorbenen Harald Reinl in allen Facetten kennenzulernen. Immerhin hat er ja für viele großartige Kinomomente gesorgt. Die Werkschau in Berlin hat der Filmwissenschaftler Tilman Schumacher kuratiert. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Sie zeigen da 25 seiner 60 Filme, also von Harald Reinl, und Sie haben sich kritisch damit auseinandergesetzt. Dennoch erstmal die Frage, sind Sie ein Fan?
Ich glaube, Fan ist gar nicht so die Frage. Es geht mehr darum, einen wirklich bedeutenden Regisseur des westdeutschen kommerziellen Kinos der 50er bis 70er Jahre mal zu würdigen, aber im Sinne von, dass wir uns sein Werk in allen Facetten halt, wie Sie das eben sagten, anschauen und jetzt gar nicht im Sinne von Lobpreisen. Aber mir ist es schon ein Anliegen, gerade auch das kommerzielle Kino in den Vordergrund zu rücken, in so einer Reihe. Und nicht sozusagen nur das, was heute als bedeutsam oder künstlerisch wertvoll gilt, sondern auch das, was das eigentlich populäre Kino war. Und darüber lässt sich auch eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte der BRD erzählen. In ja, dem also, Sinne bin ich Fan davon, alle Facetten des deutschen Kinos zu betrachten.
Also nehmen wir das, was man nun wirklich, glaube ich, kennt. Also die Karl-May-Verfilmungen von mit Lex Barker und Pierre Brice, da kam ja eigentlich niemand dran vorbei. Dennoch ist dieser Name Harald Reinl ja überhaupt nicht bekannt. Vielleicht, dass wir das nochmal klarkriegen. Woran liegt das?
Das liegt, glaube ich, daran, dass er sich selber eher als eine Art Handwerker verstanden hat. Also er war sozusagen die ausführende Kraft hinter Drehbüchern, die ihm zugeteilt wurden, und hat versucht, diese kommerziellen Filme in bestmöglicher Weise handwerklich über die Bühne zu bekommen und hat sich nicht als genuiner Autorenfilmer verstanden, dessen Name vor den Filmen steht. Man ist halt zeitgenössisch eher in den neuen Winnetou-Film gegangen oder in den neuen Edgar Wallace oder in den neuen Heimatfilm in den 50er Jahren und hat das weniger mit seiner Person verbunden. In den zeitgenössischen Kritiken ist es dann aber schon so, dass auch häufiger der Name Harald Reinl fällt.
Und da gab es auch dann Kritik, der junge deutsche Film zum Beispiel mit Leuten wie Alexander Kluge oder auch Rainer Werner Fassbinder haben sich da explizit von ihm distanziert, also vom realitätsfernen Kino, wie es hieß, der Papa-Generation. Und Reinl war da offensichtlich ein Hauptziel. Vielleicht, dass wir das klarkriegen, was war da die Kritik dran?
1962 entsteht ja das Oberhausener Manifest. Da ging es vom jungen deutschen Film, wie man das damals nannte, gegen dieses Studio-Kino, was ich gerade beschrieben habe, also gegen das Kino der Großproduzenten, mit denen Harald Reinl häufig zusammengearbeitet hat. Und diesem Kino wurde halt vorgeworfen, dass es sich nicht den wirklichen Problemen des Publikums verschreibt, dass es Eskapismus sei, dass es Spekulation sei, dass es auf niedere Instinkte abzielt. Also ein Kino, was im schlechten Sinne populär, im schlechten Sinne kommerziell ist.
Und das eben die Vergangenheit auch nicht wirklich thematisiert. Ne? Und da kommt ja Reinls eigene Vergangenheit vielleicht auch mit rein. Insofern vielleicht spannend zu wissen, also Sie zeigen ja auch Leni Riefenstahls Film Tiefland von 1944, ja, mit Reinl damals als Regieassistent noch, gemeinsam mit Niederglagitz Doku-Film Zeit des Schweigens und der Dunkelheit. Also das ist ja schon, wenn man so will, ein Kommentar für sich. Aber wie gehen Sie auf diese Verbindungen von Reinl in der NS-Zeit zu Riefenstahl ein?
Uns war das wichtig in der Reihe, dass wir auch diese Zeit abbilden. Und es ist so, dass Reinl ursprünglich Skiprofi war und kam über diesen Weg zum Film. Also er hat gedoubelt in Skiszenen. Dann kam es peu à peu dazu, dass er dann in so Kulturfilmen, wie man das damals nannte, also Filme, die zum Beispiel den Skisport in so Kurzfilmformaten vorstellen und bestimmte Kulturtechniken und Bergszenarien. Da war er an Drehbüchern und Regie beteiligt und diese Filme wurden teils schon von Leni Riefenstahl produziert, von ihrer Produktionsfirma Olympiafilm. Und so kam es dann, dass er Regieassistent dann bei Tiefland wurde, Leni Riefenstahls letzter Spielfilm, der mitten im Zweiten Weltkrieg entstand und eine Art Prestigeprojekt auch des NS war. Dieser Film ist in besonderem Maße problematisch, Tiefland, weil er also weniger, würde ich sagen, jetzt direkt eine Ideologie-Schleuder ist, wie das andere Filme der Zeit sind, bezogen auf das, was sozusagen innerfilmisch dem Publikum da erzählt wird, als vielmehr die Produktionsbedingungen. Also da ist es so, dass Sinti und Roma aus einem sogenannten Zigeunerlager oder einem Arbeitslager in Max-Glan zwangsrekrutiert wurden für diesen Film und dann zumeist in Auschwitz ermordet wurden im Anschluss. Und das ist etwas, was Reinl und Riefenstahl stets geleugnet haben. Also sie haben geleugnet, dass sie wussten von dieser Zwangsrekrutierung und sie haben auch geleugnet, dass sie davon Kenntnis hatten, dass diese Menschen dann einen gewaltsamen Tod fanden.
Also er hat eigentlich letztlich auch verdrängt und nicht aufgearbeitet. Und wie hat sich Reinls Werk dann später entwickelt?
Also es gibt diese frühen Filme der End-40er, Anfang 50er Jahre, die noch dieses riefenstahlsche, schwere, mystische, naturverbundene auch haben. Und in Edgar Wallace, Winnetou und so weiter eignet er sich eigentlich mehr so einen internationaleren, amerikanischeren Stil an. Also Reinl, man kann nicht wirklich sagen, dass Reinl so etwas wie einen Personalstil hatte. Also wenn ein Film von ihm beginnt, kann man nicht sofort sagen, ah, das ist ein Harald Reinl-Film. Er neigt aber schon zu einem Regiepragmatismus. Also seine Filme sind häufig 90 Minuten lang, haben eigentlich kein Gramm zu viel, sind sehr zackig erzählt, nutzen Kamera und die Schnittarbeit eher funktional. Also es gibt jetzt keine großen außergewöhnlichen Dinge, die jetzt Kameraarbeit besonders in den Vordergrund rücken oder so, sondern alles ist der Handlung, der Story und der Wirkung dieser Handlung untergeordnet, würde ich sagen.
Und er war ja in vielen Genres zu Hause, ne? Also Sie haben ja angesprochen, Heimatfilme auch, aber eben dann eben auch diese Western, Paukerfilme, auch da war er mitprägend. Wir schauen ja diese Filme heute natürlich mit anderen Augen als damals, zum Beispiel Indianer, dieses Wort, also heute heißt es Native Americans natürlich, aber das sind nur Details. Aber Sie haben ja angesprochen, was lernen wir über die Bundesrepublik damals, wenn wir diese Filme schauen und was lässt sich da heute draus lesen?
Also vielleicht ganz kurz zu der Genrevielfalt. Ich denke, das ist eine besondere Qualität von Reinl, die diese Werkschau auch abbildet, dass er sich sehr souverän in unterschiedlichen Genres bewegte und da teils auch genredefinierend gearbeitet hat. Er hat im Grunde den ersten europäischen Western gedreht, also noch vor Sergio Leone, Schatz im Silbersee, der erste Teil der Carmay-Verfilmung. Seine Filme zeichnen sich schon dadurch aus, dass sie einerseits immer aufs Internationale schielen, also zumindest die Filme der 60er Jahre, nehmen wir die Dr. Mabuse-Reihe, nehmen wir die Winnetou-Reihe, nehmen wir die Edgar-Wallace-Reihe. Also auffällig ist, dass es alles keine Gegenwartsfilme sind, dass sie auf ein deutsches, aber eigentlich auch auf ein internationales Publikum schielen und dabei dann aber doch immer so was Urdeutsches noch haben. Also das finde ich faszinierend, also dass die Filme dann bei Scotland Yard in London spielen, aber es dann immer so Sidekick-Figuren gibt, die so sehr deutschtümelnd daherkommen. Oder auch in den Winnetou-Western gibt es dann so Nebenfiguren, die dann so deutsche Reime aufsagen, die dann so eine Friktion irgendwie einführen, die irgendwie merkwürdig ist, wo man merkt, okay, das ist jetzt doch ein sehr deutsches Produkt. Und in den 70er Jahren, wo Reinls Stern so ein bisschen am Sinken war, widmet er sich auch nochmal dem Heimatfilm und den Schlagerfilmen, die er in den 50er Jahren so sehr, für die er sehr stand und die er forciert hat. Und da merkt man dann schon auch, dass so ein Humor aus den 50er Jahren da noch so mitgeschliffen wird. Also das ist dann teils doch recht onkelig und so ein bisschen piefig. Also man kann schon auch irgendwie so
Manche sagen, es zieht sich bis heute in die Zeit noch rein.
Ja. Also so etwas wie diese Pauker-Filme, Die Lümmel von der ersten Bank, wo er ja zwei Teile beigesteuert hat und mit Pepe der Pauker-Schreck wahrscheinlich auch den schmissigsten. Das ist ja etwas, was Konstantin damals produziert hat und was im Grunde mit Fuck You Goethe nochmal reaktiviert wurde. Und ich meine, Schuh des Manitou oder Kanu des Manitou gibt es auch immer noch. Man kann schon sehen, dass diese von ihm mitgeprägten Reihen auch jetzt im deutschen kommerziellen Kino immer noch irgendwie so ein untotes Nachleben haben.
Also insofern schon doch eine weiterhin relevante Figur, Harald Reine, den man sich wirklich mal genauer anschauen sollte. Kino ohne Rast, Passagen durch das Genre-Kino von Harald Reine, die Werkschau im Zeughaus-Kino des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Zu sehen dann ab Karfreitag bis Anfang Juli läuft die Reihe. Und das war der Kurator Tilman Schumacher. Vielen Dank.
Danke auch.
Fast 40 Millionen Musikstücke werden im Jahr auf Spotify hochgeladen. Unglaubliche Zahl, denn viele davon stammen gar nicht von Künstlern aus Fleisch und Blut, sondern von künstlichen Intelligenzen. Vor ungefähr 2 Wochen nahm dann der Streamingdienst auf Drängen von Sony Music 130.000 Songs erstmal aus seinem Repertoire, solche nämlich, die mit KI erzeugt wurden und dann unter dem Namen anderer Musiker im System veröffentlicht wurden. Aber damit ist das Problem noch längst nicht aus der Welt, hat Tennis Kastrup herausgefunden. Er hat gesprochen mit Experten wie dem Suchmaschinenbetreiber Markus Schwarzer.
Man ist natürlich auch nicht komplett eingeweiht, wie Sony es jetzt genau gemacht hat und wie sie damit Spotify gedealt haben. Aber Sony ist natürlich Teilhaber bei Spotify und Sony ist ein wichtiger Partner für Spotify, weil die einfach sehr viele bekannte Künstler auf ihrem Profil haben, auf ihrem Roster haben. Dadurch haben sie halt natürlich eine eigene Marktmacht.
Markus Schwarzer ist CEO von Cyanide. Die Suchmaschine für Musik benutzt künstliche Intelligenz, um beispielsweise atmosphärische Stücke für die Untermalung von Filmen zu finden. Er beobachtet seit Jahren die Entwicklung von KI in der Musikbranche. Dass ein großes Label jetzt seine Macht spielen lässt und den Streamingpartner dazu zwingt, sogenannte Deepfake-Songs von der Plattform zu nehmen, überrascht ihn nicht.
Die Suche von Spotify funktioniert ja nicht nur auf Artist-Profilen, sondern auch einfach auf einer Freitextsuche, dass halt jeder Textkörper, der in irgendeiner Weise in die Software reingeschrieben wird, auch gefunden werden kann. Und wenn ich Bad Bunny eingebe, dann wird der Song dann genauso nach oben gespielt wie Songs auf dem Artist-Profil Bad Bunny. Und das ist natürlich nicht rechtmäßig.
Anders gesagt, man generiert einen Song mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, lädt ihn hoch und fügt in der Beschreibung zum Beispiel einfach ein Featuring Bad Bunny hinzu. So taucht dann bei der Suche nach dem US-amerikanischen Latin-Rapper auch die KI-Musik auf. Die Aufgabe der Streaming-Dienste ist es, diese Stücke zu finden und zu verbannen. Bei der riesigen Menge an täglich hochgeladener Musik kann dies nur automatisch funktionieren, und zwar mit einer anderen KI. Cyanide hat erst vor kurzem eine App veröffentlicht, die verspricht, diese KI-Songs erkennen zu können.
KI-generierte Musik, wie sie heute generiert wird, die hinterlässt bestimmte Fragmente, die nicht hörbar sind für das menschliche Gehör, die aber trotzdem da sind. Die sind in Audio-File einfach reingebacken und die kriegen die auch nicht raus. Die sind halt inhärent zu dieser KI, wie die Songs erstellt werden. Und die können wir finden.
Mittlerweile versprechen viele Firmen, künstlich generierte Musik detekten, also erkennen zu können. Reinher Karl ist sich nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Der Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht ist Teil der Kanzlei BKP und Partner und Justiziar des Verbandes der unabhängigen MusikunternehmerInnen, kurz VUT. Er hat viel mit rechtlichen Fragen zu künstlicher Intelligenz zu tun.
Also eine Lösung auf Basis, ich detekte den Inhalt, der mir jetzt zur Verfügung gestellt wird, das ist nicht möglich. Das sagen mir alle, die sich mit Technik meinen auszukennen. Ich habe noch nichts anderes gehört. Und die, die was anderes behaupten, haben meistens ein Geschäftsmodell, das sie verkaufen wollen, um genau das zu verkaufen.
Obwohl die Tools umstritten sind, werden sie von Streaming-Diensten genutzt. Das wiederum erzeugt aber ein neues Problem. Es ist vorgekommen, dass echte KünstlerInnen fälschlicherweise gesperrt wurden, weil sie als künstliche Intelligenz gekennzeichnet worden sind. Vielleicht geht Spotify deshalb jetzt einen anderen Weg. Seit vergangener Woche gibt es die Artist Profile Protection. Das Tool informiert MusikerInnen, wenn Veröffentlichungen in ihrem Namen geplant sind. Handelt es sich mutmaßlich um einen KI-generierten Song einer unberechtigten Person, können die Artists Tests den Upload verbieten. Besonders interessant ist das für bereits bekannte und gut verdienende Superstars. Ihre großen Labels im Hintergrund sind oft auch Investoren.
Die Streamingdienste sind Streamingdienste und haben Investoren und ihr einziger Sinn und Zweck ist es, Profit zu machen. Und um diesen Profit zu machen, treffen sie Entscheidungen, wie am besten dieser Profit zu machen ist.
Wie die Zukunft von KI-generierter Musik auf Streamingportalen aussehen wird, lässt sich schwer vorhersagen. Denn derzeit ist noch nicht einmal die Frage geklärt, wem überhaupt die Rechte an Musik-Deepfakes gehören. Den KünstlerInnen, mit deren Musik die künstlichen Intelligenzen trainiert werden, den Firmen, die die KIs betreiben oder am Ende doch denen, die mit Prompts neue Songs produzieren. Solange also keine Einigung gefunden ist, werden wir uns noch mit dem Filtern solcher Musik abfinden müssen.
Es wird irgendwann ein rechtliches System entstehen, das den Wert, das Eigentum daran irgendjemandem zuschreibt. Momentan ist das unklar, aber das wird passieren, auf die eine oder andere Art. Ob es dann im Urheberrecht passiert oder durch ein eigenes Gesetz, wie man sich international dazu verhält, schwer vorherzusagen, aber dass es passiert, ist wahrscheinlicher, als dass sich die Gesellschaft entscheidet, ui, das ist die Allmende, ne? Jeder kann sich daran bedienen, das glaube ich kaum.
Ganz ausschließen kann man es dennoch nicht. Denn wie soll in Zukunft überhaupt ein Recht zugesprochen werden, wenn künstliche Intelligenz alle möglichen Melodien geschrieben haben wird? Vielleicht entstehen dann Vergütungsmodelle, die wir uns heute noch nicht vorstellen können.
Mehrere hundert Millionen Euro jährlich erbeuten Internetbetrüger mit einer Masche, die inzwischen fast jeder kennt, und doch fallen immer noch unzählige darauf rein. Smishing nennt sich der Betrug per Fake-SMS. Heute startet dazu eine ARD-Doku-Serie Kings of Scam. Das beginnt ja meist mit der Aufforderung, dann Adress, später auch Bankdaten wegen eines angeblich nicht zugestellten Paketes einzugeben. Die Betrüger lenken das Opfer auf eine täuschend echt aussehende Seite und fischen dann nach und nach die Daten ab.
Doch der Bankcode landet so beim Scammer. Der bekommt die Kreditkarte wie auf dem Silbertablett präsentiert. Er kann mit dem Code die Kreditkarte zum Wallet hinzufügen und shoppen gehen. Und wie die Scammer shoppen gehen.
Ich hätte es nicht gedacht, dass mir das passiert.
Ich glaube, wenn man einmal diese Schwelle übersprungen hat, dass man bereit ist, was einzugeben, dann sind es lauter kleine weitere Schwellen, die dann nicht mehr, die immer kleiner werden.
Kings of Scam, ab heute in der ARD-Mediathek. Ein Team des BR hat sich in ein Betrügernetzwerk einschleusen können. Und mit dabei war Julia Schweinberger vom Bayerischen Rundfunk. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie denn diesen Scammern auf die Spur gekommen? Also gab es da einen konkreten Anlass?
Es fing an mit einer Datenbank, die uns geschickt wurde. Und in der Datenbank haben wir Infos gefunden von Namen von echten Menschen, deren Adressen, E-Mail-Adressen und Kreditkarteninformationen. Und das waren sehr, sehr viele Kreditkarteninformationen. Also um genau zu sagen, waren es 880.000 und 20.000 davon aus Deutschland. Und man muss dazu sagen, dieser Datensatz umfasst nur 7 Monate. Und der Scam läuft aber über mehrere Jahre. Das heißt, wir wussten in dem Moment, okay, das ist was Großes und wir müssen uns das genauer anschauen.
Und das haben Sie dann getan, nach und nach? Also das wird ja dann richtig aufgeschlüsselt in der Doku. Aber vielleicht, dass man es nochmal kurz klarkriegt. Also was passiert im Hintergrund? Was macht der Scammer, wenn man eben, ich sag jetzt mal so dumm ist, diesen Fake-Link dann anzuklicken?
Also der Scam beginnt ja meistens mit so einer harmlos aussehenden Nachricht. Da steht drin, Paket kann zugestellt werden, hier bitte klicken, Adresse eingeben und so weiter. Und dann kommt man auf eine Webseite, die aussieht wie DHL, auch mit so einem netten Paketboten. Und dann fängt man an, Name einzugeben, Adresse und so weiter. Und in dem Moment ertönt auf der anderen Seite bei dem Scammer so eine Art Alarm. Der setzt sich an seinen Rechner und kann jetzt live mitverfolgen, wie das Opfer seine Daten eingibt. Das Opfer muss dann irgendwann, wird ihm gesagt, jetzt bitte eine Zustellgebühr bezahlen. Das sind oft nur so ein paar Cent. Dann macht man das und gibt in dem Moment die Kreditkartendaten ein. Und auch das kann der Scammer wirklich live Ziffer für Ziffer verfolgen. Und dann gleichzeitig in sein eigenes Handy-Wallet die Daten eintragen. Und das ist so ein bisschen das Neue, dass die Scammer die Kreditkarte in ihr Handy-Wallet übertragen und dann mit einem zeitlichen Versatz die Kreditkarte nutzen können und eben auch mehrmals. Also wir haben einen Betroffenen, dem wurden innerhalb von mehreren Minuten wirklich sehr, sehr viele Abbuchungen getätigt.
Zentrales Tool für diesen Betrug ist ja eine Software, haben sie herausgefunden, die heißt Magic Cat und die kann man sich offensichtlich irgendwie im Netz besorgen und ist dann eben Teil einer Scammer-Community, die dann auf zum Beispiel Telegram-Kanälen dann auch ganz offen damit prahlt. Also ja, wie viele Leute man heute wieder abgezockt hat, das ist ja eigentlich an Dreistigkeit überhaupt nicht zu überbieten. Wie kann das sein? Wie kann das einfach so passieren?
Also erstmal ist das, ich finde, ein sehr absurdes Detail in der Recherche, dass die Scammer die Software im Abo-Modell anbieten. Also man kann nicht für einen bestimmten Zeitraum erwerben, wie so ganz normale Abos, die man so als normaler Mensch auch hat. Und bekommt man dann eben auch Support, wenn zum Beispiel was nicht funktioniert. Gleichzeitig vernetzen die sich über eine Telegram-Gruppe. Wir haben da auch mitgelesen. Da sind in einer Gruppe, in der wir waren, sind so 700 Mitglieder. Da sieht man auch, dass es verschiedene Rollen gibt in diesem ganzen System. Also es gibt zum Beispiel die, die diese Phishing-SMS verschicken. Das läuft ja automatisiert ab. Ne, da werden ja jeden Tag, können da hunderttausende SMS verschickt werden. Es gibt also quasi manche, die diesen Service anbieten. Und dann gibt es die, die die Software anbieten. Und der Chat ist auch dafür da, um zu prahlen. Also wir haben da ganz viele Fotos von Kreditkarten gesehen. Wir haben Videos gesehen, in denen Scammer sich selber dabei filmen, wie sie mit geklauten Kreditkarten was kaufen. Und sie geben auch Einblick in ihr Privatleben. Also wir sehen Fotos von fetten Autos, von Partys, Lifestyle, so.
Also,
ja,
die, fühlen
also
sich
die lassen sich schon ganz gut gehen.
Ja, und die fühlen sich offenbar total sicher. Und das ist aber dann ja auch der Knackpunkt, ne, wo sie bei der Recherche dann weitergekommen sind, dass sie über die geposteten Fotos und diese Prahlereien dann tatsächlich wenigstens einem der Scammer auf die Spur kommen und den sogar in Thailand, in Bangkok ausfindig machen. Ich darf natürlich nicht so viel sagen jetzt, aber vielleicht wüsste ich schon gerne, haben sie den denn am Ende dann wirklich treffen können?
Mein Kollege Alex Nabert, der ist nach Bangkok geflogen, genau, und war dem auf den Fersen. Wir sind ihm sehr nahe gekommen. Es gab jetzt kein Treffen so von Angesicht zu Angesicht, aber wir haben mit ihm telefoniert. Was wir da jetzt genau, wie das ausgeht, das würde ich jetzt nicht spoilern. Da muss man dann vielleicht einfach doch.
Ja, das verstehe ich. Aber anders gefragt, wenn Sie so jemandem auf die Spur kommen, dann müssen Sie den doch eigentlich auch anzeigen, denn das ist ja hochgradig kriminell, was da passiert.
Ja, das ist es. Und es ist wirklich so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich im Journalismus dann andere Möglichkeiten haben, als die, die die Polizei hat. Es wird jetzt nicht verwundern, wenn ich das erzähle, aber natürlich bei diesem Scam geht es um viele kleine Einzelbeträge. Also in Summe sind es natürlich Millionen, aber ein Beispiel, ein Betroffener in der Doku, der Christopher Bergmann, dem wurden 250 Euro geklaut. Der kann jetzt natürlich zur Polizei gehen und das anzeigen. Aber die Polizei sagt halt auch, ja, 250 Euro, wo ist der Täter? Es ist jetzt nicht, hat natürlich keine große Relevanz, vor allem wenn man nicht versteht, dass das Teil eines großen ganzen Systems ist. Und selbst wenn man das rausfinden würde, ist ja das Problem, dass die Täter eben nicht in Deutschland sitzen, sondern in Südostasien. Und die deutsche Polizei jetzt ja auch nicht einfach da ermitteln kann, sondern dann ein Rechtshilfeersuchen stellen muss. Und die Behörden, ne, in einem anderen Land müssen dann mitmachen. Und es ist natürlich wahnsinnig kompliziert und dauert deswegen auch ewig.
Also das Ganze ist auf diese Weise natürlich hochprofitabel und offensichtlich auch schwer zu verfolgen. Wahnsinn, wie leicht man es dann letztlich Betrügern international macht, die, ja, Sie haben es ja gesagt, Millionen damit scheffeln. Sie haben das Ganze ja in eine Doku umgesetzt, bildlich auch umsetzen müssen. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also klar, die Reise nach Bangkok auf jeden Fall, aber ansonsten geht es ja hauptsächlich um Zahlen und um Daten. Also was sehen wir da? Wie haben Sie das mit den Bildern gemacht?
Ziel bei unseren Filmen ist es immer, dass wir komplexe Sachverhalte verständlich, aber auch unterhaltsam erzählen. Und klar, so Zahlen, Fakten, viel so, wir haben auch eine Excel-Tabelle. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig langweilig, aber man kann es schon spannend erzählen, wenn man es halt schafft, dass man zum Beispiel mit dem Publikum gemeinsam Dinge entdecken kann und die so ein bisschen an der Hand nimmt. Ich mache mal noch ein Beispiel. Die Scammer nutzen ja diese Software, über die wir gesprochen haben, und die Hacker. Also wir haben diese Software durch Hacker bekommen, die sich da selber reingehackt haben. Und das ist auch die Frage, wie erzählt man das? Man könnte jetzt natürlich Programmiercode zeigen, aber die wenigsten werden jetzt da irgendwie auch was verstehen können. Also überlegen wir uns eine Metapher im Film. Man stellt sich vor, ich sitze dann vor so einem Koffer mit so einem Zahlenschloss, drehe dann da so rum und dann erzählen wir, die Hacker schaffen das, sich in die Software reinzuhacken. Dann geht bei uns der Koffer auf und dann sitzt eine Katze drin. Warum eine Katze? Weil die Software Magic Cat heißt. Und in dem Moment haben wir auch bei uns eine magische Katze, die mit uns weiter recherchiert. Also es sind so Ideen, die bei uns halt vorkommen, um das Ganze auch so ein bisschen unterhaltsamer zu erzählen. Und die Katze mochte übrigens wirklich im Koffer sitzen. Das wurde uns gesagt, dass sie das sehr gerne mag.
Ja, das mögen Katzen generell sehr gerne, sich überall reinzusetzen, was sie noch nicht erobert haben an Terrain sozusagen. Was wünschen Sie sich, was sollen die Zuschauer nach dieser Serie dann mitnehmen?
Ich glaube, dass viele ZuschauerInnen Geschichten von Scams schon kennen, ne? Also Love-Scams zum Beispiel, wo Leute ihr ganzes Vermögen verlieren. Also Scams sind nichts Neues. Was bei uns in der Geschichte, glaube ich, so ein bisschen das Besondere ist, dass man ganz viel über den technischen Aspekt lernt und diesen Einblick in diese Software bekommt, der wirklich einzigartig ist. Und ich glaube, man versteht auch so ein bisschen, dass es halt nicht immer nur die anderen trifft, die gescammt werden, sondern dass es wirklich ganz, ganz schnell gehen kann. Nur ein kurzer Moment, in dem man mal unaufmerksam ist, weil wir machen ja auch permanent alle lauter Dinge gleichzeitig. Wir bestellen die ganze Zeit Päckchen. Also es ist jetzt nicht weit hergeholt, dass man wirklich so eine SMS bekommen könnte. Dann passiert es halt. In so einem Moment, dann klickt man drauf, man ist einmal schwach und zack, wird man gescammt. Mhm. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen echt aufpassen und einfach jede Nachricht, die man bekommt, muss man immer irgendwie kritisch hinterfragen.
Und sich vor allen Dingen auch nicht in Sicherheit wählen und immer denken, naja, mir wird es auf keinen Fall passieren. Also ja, Obacht, aufpassen. Julia Schweinberger vom BR über die Recherche zu Kings of Scam ab heute in der ARD-Mediathek anzuschauen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.